Unser heutiger Fall ist an Grausamkeit kaum zu überbieten. Insbesondere, wenn man weiß, dass ein Minderjähriger der Haupttäter war. In Bernburg haben insgesamt 4 Personen eine Frau buchstäblich zu Tode gequält. Ihr hört den Podcast Verbrechen in Mitteldeutschland. Mein Name ist Stefan B. Westphal. Ja, und damit darf ich den nächsten Volontär bei mir begrüßen, Sebastian Möbius aus Bernburg. Hallo Sebastian.
Hallo.
Bevor wir heute richtig loslegen, sag mal, Volontär, kann man da so am besten mit Nachwuchsjournalist übersetzen oder?
Richtig, also nochmal die wichtigsten Grundlagen und auch fortgeschrittene Grundlagen zu bekommen, um dann als vollständig ausgebildeter Lokalreporter oder Reporter bei der Mitteldeutschen Zeitung zu gelten.
Okay, haben wir das also auch nochmal geklärt. Du hast ja einen Fall rausgesucht, ja, wir haben es gerade schon im Teaser gesagt, der ist ja echt richtig grausam. Wieso hast du dich für diesen Fall entschieden?
Ja, ich habe erstmal recherchiert, allgemein nach Kriminalfällen, die in Bernburg passiert sind. Und an diesen konnte ich mich auch noch selbst erinnern, dass dort etwas wirklich Grausames dann passiert ist. Und ich habe mich dann bewusst für diesen Fall entschieden, weil ich hatte mich damals schon interessiert, aber halt nur auch in der Zeitung davon gelesen. Und jetzt wollte ich gerne mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die Hintergründe ermitteln, was ist da genau passiert.
Dann führ uns doch vielleicht noch mal ganz kurz ein. Was ist passiert beim Gemeinschaftsmord von Bernburg?
Also es war in Bernburg in der Nacht vom 11. zum 12. Juni 2018 in der Hohen Straße. Das ist in der Nähe vom Bahnhof und auch in der Nähe vom Polizeirevier tatsächlich. Das ist eine Straße weiter bloß. Also anwesend waren 4 Personen an dem Abend in der Wohnung des Opfers an der Hohen Straße. Zum einen neben dem Opfer selbst eine weitere Frau, mit der hatte das Opfer eine lesbische Beziehung, und zu der Frau, mit der sie die Beziehung hatte, ihr Sohn war ebenfalls anwesend und 2 weitere Männer. Und während die dort so getrunken und auch Drogen konsumiert haben, war plötzlich im Laufe des Abends ein Portemonnaie, nämlich das der besagten Mutter, verschwunden mit einem Inhalt von ungefähr 20 Euro Bargeld. Der Sohn sah dadurch seinen Alkoholkonsum der nächsten Tage in Gefahr und ist ausgerastet und hat das Opfer, also die andere weibliche Frau, zur Toilette gezerrt, und dann ging eben diese ganze Drangsaliererei in ihrer Gänze los. Also es wurden Haare abrasiert, Waterboarding gemacht, es wurde mit Messern gestochen, kleine Messerstiche, Tritte sind vorgekommen, und das ist dann zu einer wahren Gewaltorgie geworden an diesem Abend. Und das Ende dieser traurigen Geschichte war, dass man in den frühen Morgenstunden das Opfer genommen hat und es eine Tür weiter in den Hauseingang gelegt hat, wo die Dame dann vom Passanten gefunden wurde. Jegliche Hilfe kam dann zu spät. Sie wurde noch nach Halle ins Klinikum geflogen, ist dort aber am selben Tag, also am 12. Juni, ist sie dort verstorben.
Und das alles wegen 20 Euro, wenn man es so nimmt.
Richtig, also wirklich ein sehr banaler Grund, der eine wirklich wahre Gewalt entfesselt hat in dieser Nacht tatsächlich.
Und der junge Mann, war der minderjährig oder war das jemand anders in dieser Tätergruppe?
Ja, das war der Jüngste, zum damaligen Zeitpunkt 16 Jahre alt. Der Sohn, der dort mit seiner Mutter anwesend war, war der Jüngste im Bunde und war derjenige, der aber am meisten gemacht hat tatsächlich.
Aber jetzt würde ich ja eher so davon ausgehen, wenn die Mutti dabei ist, dass sie dann auch versucht, ihr Kind zurückzuhalten.
Ja, das denkt man eigentlich immer, also dieser vielgesagte Mutterinstinkt, den man hat, also dieses Beschützerische. Aber die Mutter, so ist auch im Verlauf denn der späteren Entwicklung klar geworden, hatte diese Beziehung zu ihrem Sohn gar nicht. Ihr Sohn hatte sowas Herrscherisches und war dadurch quasi der Mann im Haus und stand über der Mutter und wollte sich an dem Abend wirklich beweisen, dass er der Stärkere ist.
Und sie wollte dann auch nicht ihre Freundin beschützen? Du hast ja gesagt, die beiden Frauen hatten eine Beziehung miteinander, sodass sie gesagt hat, nee, hier muss ich jetzt unbedingt was tun?
Nee, also gar nicht. Dort war es wirklich so, sie ist dann mit in diese Gewaltorgie quasi eingestiegen und hat ihren Sohn noch bei dieser Tat unterstützt, nach dem Motto, wenn mein Sohn zufrieden ist, bin ich es ja auch, weil dann kann er nicht wieder auf mir rummeckern oder auf mir rumhacken. Ich beteilige mich also quasi daran und die anderen beiden Männer sind auch mit eingestiegen.
Also so nach dem Motto, wenn die es abkriegt, kriege ich es nicht ab.
Genau.
Ja. Aber ich weiß nicht, kann mich da so auch dunkel dran erinnern, weil das ist ja auch so ein Fall, den man ja auch aus den Medien verfolgt hat. Da gab es doch auch so ein Fernsehinterview, oder?
Genau, also ein paar Tage später war ein Team eines Privatsenders, Privatfernsehsenders vor Ort und hat die Dame, also die Mutter, interviewt und dort ist rausgekommen, also so hat sich die Mutter jedenfalls dargestellt, dass der Initiator dieser ganzen Geschichte ihr Sohn war. Also ihr Sohn war Haupttäter und das hat sie unter Tränen und dem Reporter erzählt und auch klargemacht. Sobald es eine Kleinigkeit gab, ist er wirklich ausgerastet und das hat auch mit seinem Alkoholproblem zu tun gehabt. Und nur wenige Tage nach Ausstrahlung dieses Interviews wurde die Mutter selbst festgenommen, da ihr nachgewiesen wurde, dass sie beteiligt war an der Tat. Das Ganze ist eben dann passiert, jetzt sind wir schon bei der Polizeiarbeit. Die Polizei hat in den sozialen Netzwerken damals geschaut und dort hat man noch in der Tatnacht, für kurze Zeit war ein Video online gewesen. Die haben diese Tat wirklich gefilmt. Das wurde dann wieder schnell offline genommen, weil sie gemerkt haben, na, sowas sollten wir lieber
war
doch nicht.
War eine blöde Idee.
Ja. Und aber dort war halt auch zu erkennen, dass die Mutter stark mitgemacht hat, stark involviert war. Und dieses Video ist der Polizei zugespielt worden. Und man konnte die Mutter dann tatsächlich auch anhand dieser und weiterer Beweise der Hauptmittäterschaft überführen. Also sie und ihr Sohn quasi, sie im Endeffekt noch mehr als ihr Sohn.
Also ging die Ermittlung hier auch relativ schnell, nehme ich dort so raus. Also man hat jetzt nicht 3 Jahre gebraucht, bis man die Täter identifiziert hat, sondern das ging dann sozusagen in den nächsten Tagen. Ja, und dann kommt es ja zu einer Verhandlung, wenn man die Täter gefunden hat.
Richtig. Und dort ist es ja auch so, wie bei anderen Medien auch, dort gibt es dann Reporter, die von dort aus berichten, aus dem Gerichtssaal. Und in dem Fall war es ein Kollege von mir, ein ehemaliger jetzt, ist Andreas Braun. Und mit dem habe ich über die Verhandlungen, die am Landgericht Magdeburg stattgefunden haben, gesprochen zu dieser Tat. Andreas, erklär mir doch erstmal ganz oberflächlich gefragt, wie läuft denn das ab? Also von der ersten Meldung, dass es dort zu einer Tat gekommen ist, bis zu deiner Recherche, die du aufgenommen hast und den weiteren Verlauf.
Naja, die ersten Arbeitsschritte waren, dass die Polizeimeldung online ging, über Facebook ging und sich dann jemand gemeldet hat, der sagte, dass das Opfer verstorben ist im Krankenhaus. Daraufhin habe ich Kontakt mit ihm aufgenommen, weil ich ihn kannte und bin so in den Fall eingestiegen. Habe dann Informationen gekriegt aus zweiter Hand, weil er mit der Mutter gesprochen hatte von dem Haupttäter und somit hatte man ein bisschen Hintergründe, um bei der Polizei genauer nachzufragen.
Und als Reporter und das auch gerade vor Gericht muss man einiges beachten. Darunter ist das sogenannte Opfer-Täter-Wissen. Andreas, erklär doch mal, warum kannst du eigentlich nicht alles schreiben, detailliert in die Zeitung, wie du es gerne machen möchtest? Was gibt es da für Regeln? Worauf musst du achten?
Also in dem Fall wurde ja mit einem Fleischklopfer gearbeitet, dann ist es halt ein Fleischklopfer. Ob der einen roten Griff, einen grünen, einen Plastikgriff oder sonst was hat, das kann ich als Berichterstatter nicht wissen. Das ist Opfer-Täter-Wissen. und wird dann von Anwälten vor Gericht sehr gern verwendet, um zu sagen, das haben sie aus der Zeitung und nicht aus eigenem Leben oder aus eigener Erfahrung.
2019 fällt dann vom Landgericht Magdeburg das Urteil. Die an der Tat Beteiligten werden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Andreas, du hast das ganze Verfahren begleitet vor Gericht, von der ersten Verhandlung bis zum Urteilsspruch. Wie war dein Eindruck von dem Prozess?
Also erstaunlich ist gewesen, dass der Haupttäter erstens mal nichts gesagt hat. Das ist sein gutes Recht, das darf er. Und dass er das alles sehr emotionslos über sich hat ergehen lassen und das auch zu Gespräch oder in der Verhandlung zur Sprache kam, dass er reiner Neugier gemacht hat, um mal zu gucken, wie das ist, jemanden zu töten oder jemanden zumindest zu schädigen oder Schmerzen zuzufügen. Das kam, wenn ich mich nicht irre, von der Gutachterin.
Andreas, du hattest auch gerade, was die Mutter angeht, ein ziemlich erstaunliches Erlebnis, nämlich wie sie sich auch vor Gericht verhalten hat. Was war denn so das Besondere? Erzähl mal.
Erstens mal hatte sie eine sehr enge Beziehung zu dem Opfer vorher. Und zweitens war sie genauso emotionslos. Also sie hat dem gelauscht, hat oft mit dem Kopf geschüttelt, hat jede Schuld von sich gewiesen. Also oder einen Anwalt von sich weisen lassen und hat so gemacht, als ob sie die Tat, als ob sie da ja nicht dabei war. Das war schon erstaunlich.
Die zwei weiteren an der Tat Beteiligten, Felix M. und Kevin G., waren laut dir, Andreas, noch diejenigen, die ein bisschen einsichtig waren und gesagt haben, das, was sie getan haben, war sehr, sehr schlimm gewesen und dass sie das bereuen. Klär uns da mal ein bisschen auf, wie hast du das vor Gericht wahrgenommen, dass es da zu dieser Einsicht gekommen ist?
Naja, wo man beim Mord oder Totschlag oder ich glaube war Mord, da kann man von Vernünftiger jetzt nicht so reden, aber die haben zumindest Regung gezeigt, dass sie Mist gebaut haben. Und zwar schweren Mist, dass sie an einer Straftat beteiligt waren, an einem Verbrechen beteiligt waren, was sie hätten am liebsten nicht begangen. Mal zurückdrehen lässt sich's nicht, aber zumindest haben sie eingesehen, dass das nicht so doll war, was sie da gemacht haben. Oder dass das eigentlich ziemlich Mist war und dass man das eigentlich nicht macht. Also bei denen, glaube ich, die werden das auch nicht wieder machen. Bei dem 17-Jährigen bin ich mir da nicht so sicher. Aber das ist doch Spekulation.
Ein Knackpunkt in diesem Fall und auch der Auslöser soll ja ein Portemonnaie sein, was verschwunden ist, wo 20 Euro drinne waren. Andreas, 20 Euro, damit so eine Tat ins Rollen kommt, ist der Anlass für dich überhaupt nachvollziehbar?
Es gibt geringere Anlässe für Mord als 20 Euro, aber nachvollziehen kann man sowas rational nicht, weil man selber eine Hemmschwelle hat und diese Hemmschwelle sagt mir, ich bringe gerne andere Leute um. Das ist erstmal der eine Punkt. Der zweite, man muss sehen, in welchen Kreisen sich die Leute bewegt haben. So viel wie ich weiß, ging es um Geld, dass das Opfer der Mutter geschuldet hat. Inwieweit das um Alkoholkonsum geht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die Mutter mit dem Opfer Streit angefangen hat, dass sie die zu Boden geworfen hat, dass sie mit dem Kopf auf der Erde geschlagen hat und dass der Junge dann darauf sich irgendwie animiert fühlte, weiterzumachen. Und so war es auch vor Gericht gesagt worden.
Doch bereits am Nachmittag vor der eigentlichen Tat wird Pascal W. straffällig. Andreas, was war denn da im Vorfeld eigentlich los?
Ja, der hatte einen Mann, einen älteren Mann, auch körperlich misshandelt. Ob er da Alkohol wollte oder was, weiß ich, weiß jetzt nicht mehr. Jedenfalls ist der Streit auch eskaliert. Und der hat den Mann ziemlich hart attackiert, aber der musste, glaube ich, im Krankenhaus behandelt werden und kam dann auch wieder raus.
Wenn wir jetzt dieses Verbrechen nochmal beleuchten, Andreas, in seiner Gänze, schätze für uns doch mal diese Tat ein. Das war doch sicherlich eine richtig brutale Straftat, könnte ich mir vorstellen, die dir auch im Gedächtnis bleibt und die sehr schlimm ist, oder?
Also von der Kaltblütigkeit her gab es ähnliche Fälle, aber die haben nicht zum Tod geführt. Also es gibt auch brutale Überfälle. Im Garzplatz war mal so eine Gruppe, die immer Menschen irgendwie oder wahllos zusammengeschlagen haben, aber da gab es keine Toten. Von der Kaltblütigkeit und von der Brutalität her, mit dem Fleischklopfer, mit dem in die Toilette drücken, mit dem Kopf, mit den Haar abrasieren und so weiter und so fort, hatte ich das noch nicht Vergleichbares, was Menschen anderen Menschen antun.
Also wenn man das so hört, mal zu erfahren, wie es sich anfühlt, einen Menschen zu töten, das sind jetzt nicht unbedingt Impulse, von denen ich gerne meine Erfahrung machen möchte.
Nein, natürlich nicht. Also wie die Gutachterin gesagt hat, er wollte wirklich nur mal schauen, wie es ist, einem Menschen das Leben zu nehmen. Gibt es ja auch noch den Zusatz, dass er am selben Tag, wir wollen es ihm im Nachhinein nicht nahelegen, aber am Nachmittag hat er schon den damaligen Freund seiner Mutter, Lebensgefährten, besucht. Also sie hatte nicht nur diese lesbische Beziehung, natürlich, sie hatte auch einen Lebensgefährten noch, den hat der Sohnemann aufgesucht, mit dem Drang, Geld oder Alkohol zu bekommen. Beides hat der Lebensgefährte ihm verwehrt und daraufhin hat er ihn krankenhausreif geschlagen. Wie man das jetzt in Kontakt mit der eigentlichen Tat stellen kann, mag dahingestellt sein. Das wäre jetzt Mutmaßung, aber es zeigt die Gewaltbereitschaft, die von diesem jungen Mann eben ausgeht und dann auch am Abend noch stark eskaliert ist.
Ja gut, und sag mal, die Aussage, die Mutter ja auch traf, was du vorhin sagtest, dass er bei jeder Kleinigkeit ausgerastet ist, die scheint ja dann zumindest gestimmt zu haben.
Richtig, also das hat man dann wirklich auch in dem ganzen Ausmaß dann gesehen, zu was der Drang nach Geld oder auch Alkohol, weil das Geld wäre ja auch nur für die Beschaffung von alkoholischen Getränken gewesen, wozu das führen kann tatsächlich.
Ist das jetzt so ein Suchtdruck gewesen, so ein Suchtverhalten oder ist das ganz einfach ein anderes psychisches Problem, was der junge Mann da hat oder hatte?
Genau, über dieses Problem oder die Intention des Täters habe ich mit einem renommierten Experten, nämlich dem Axel Petermann, gesprochen. Und der hat mir dann erklärt, dass es nicht nur der Suchtgrund alleine war, sondern dass er sich, wie gesagt, auch vor anderen als der Stärkere, als der Größere behaupten wollte bei dieser Tat. Herr Petermann, erstmal um das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu klären. Ein Kriminalist, was ist denn das eigentlich?
Ich als Kriminalist kümmere mich darum, Verbrechen aufzuklären, Beweise zu finden, die für oder gegen die Schuld eines Verdächtigen sprechen.
Herr Petermann, nun haben Sie sich ja auch mit dem Fall in Bernburg etwas genauer auseinandergesetzt. Erstmal zur Tat an sich und zum Tathergang. Schildern Sie doch mal Ihre Einschätzung dazu, warum dieser Fall und diese Tat wirklich zu so einer grausamen geworden ist.
Aus meiner Sicht sieht es nach einer unheilvollen Zusammensetzung dieser Gruppe aus. Also 3 junge Männer, 2 ältere Frauen. Man trinkt zusammen. Man trinkt zu viel, es entwickelt sich ein Streit, was ja häufig auch geschieht, wenn Menschen zu viel Alkohol trinken, dann sind sie enthemmt, dann kann das eine Wort das andere geben. Und in diesem Fall war es wohl so, dass der Freundin von Michaela, also der Mutter von dem Haupttäter, dem Pascal, angeblich Geld gestohlen worden war oder nicht zurückgegeben worden war. Etwas, was sich nicht so richtig hat wohl klären lassen. Aber letztendlich hat dieser Umstand wohl dazu geführt, dass das Geschehen eskalierte. Ich gehe davon aus, dass alle Teilnehmer doch deutlich betrunken gewesen sind und dass letztendlich dann auch so die Kontrolle nicht mehr gegeben war, Kontrollverlust eingetreten ist, dass man sich nicht so richtig besinnen konnte, was man überhaupt tut. Und das Handeln, was sicherlich unter dem Aspekt stand, die hat Geld gestohlen, immer aggressiver wurde. Weil es eben halt niemanden gab, der Einhalt hätte bieten können, um diese Dinge dann eben halt auch vernünftig zu regeln.
Und diese fehlenden 20 Euro sorgten dann auch letztendlich für die Eskalation der Tat. Also dass es zu den ersten Schlägen, Tritten und Aktivitäten seitens der Mutter und ihrem Sohn Pascal W. gekommen ist. Herr Petermann, wie schätzen Sie denn das Ganze ein, dass das in kürzester Zeit derart eskaliert ist und wegen dieser 20 Euro dann der Anstoß gemacht wurde für das, was später noch passiert ist?
Man wird wohl sagen müssen, wenn denn die Berichte, wenn denn die Aussagen der mit Angeklagten oder jetzt Verurteilten zutreffend sind, dass Michaela, also die Mutter des Haupttäters, ihrer Freundin im Bad folgte und sie niederschlug. Für mich jetzt erstmal eine Handlung, wo ich denke, warum tut die das jetzt eigentlich doch unvorbereitet für das Opfer? Was will sie damit erreichen, dass sie dann das Geld zurückbekommt, ist eher unwahrscheinlich. Also es muss eine große Wut gewesen sein und sie hat dann einfach eingeschlagen. Und in diesem Zusammenhang muss man sich schon das Verhalten des 16-Jährigen ihres Sohnes anschauen, von Pascal anschauen, der doch seiner Mutter gefolgt sein soll, ebenfalls mit einer Flasche und so heftig wohl auf das Opfer eingeschlagen hat, dass die Flasche zerbrach, das Glas zersplitterte. Also hier geht es doch darum, dass Emotionen eine große Rolle spielen, Wut, Hass, Macht. Der zeigt man das jetzt mal so richtig. Das kann doch nicht angehen, dass die Geld unterschlägt oder stiehlt. Der verpassen wir jetzt mal ordentlich eine Lehre.
Herr Petermann, einer der Haupttäter war der 16-jährige Pascal W. Zum damaligen Zeitpunkt noch minderjährig tatsächlich. Und dann ist er quasi der Treiber dieser Tat. Er möchte sich ausleben. Wie schätzen Sie denn Pascal W. als einer der Haupttäter ein? Was macht ihn denn oder beziehungsweise was hat ihn zu so einem potenziell gefährlichen Haupttäter gemacht?
Pascal ist ja der jüngste von allen. Die beiden Mittäter sind 20, 21 Jahre alt, aber er ist doch letztendlich so noch ja, am unerfahrensten, obwohl, wenn ich so die Sachverhalte lese, dass er zuvor schon einen anderen Mann in seiner Wohnung zusammengeschlagen haben soll, dann scheint er doch ein sehr, sehr hohes Gewaltpotenzial auch zu haben. Und ohne dass er groß drüber nachzudenken scheint, das auch einzusetzen. Also er will sich da durch Gewalt in den Vordergrund drängen. Er will derjenige sein, der doch demonstriert, wozu er fähig ist, was er kann. Und die anderen, die akzeptiert er nicht so als Menschen. Es sind eigentlich nur Opfer, sind Menschen, mit denen man tun und lassen kann, was man will, wenn es denn darum geht, seine eigenen Aggressionen dann auch auszuleben.
Nun hatten Sie es ja eben in Ihrer Antwort angesprochen, am Nachmittag hat er schon einen Mann zusammengeschlagen, der soll wohl mit seiner Mutter in einem Verhältnis gestanden haben. Wie genau, das ist nicht abschließend geklärt. Er soll jedoch daraufhin um Alkohol oder Geld in die Wohnung gegangen sein. Er wurde auch reingelassen, da man sich erkannte, er hat weder Alkohol noch Geld bekommen. Dann hat er den Mann krankenhausreif geschlagen und später folgte dann diese Malträtierung von Bianca F., die zum Tode führte. Herr Petermann, war das am Nachmittag nicht eigentlich schon die Übung für das, was am Abend passiert ist?
Also ich wird jetzt zunächst einmal hinterfragen wollen, ob die Tat am Nachmittag die Vorbereitung für das spätere Geschehen ist. Also das würde ich jetzt so nicht unbedingt unterschreiben wollen. Für mich könnte es auch genauso gut um zwei eigene Handlungen handeln und nicht um eine Vorbereitungstat. Wusste er denn oder hätte er wissen müssen, dass im Laufe des Abends dann die Freundin seiner Mutter dabei ist, dass es um unterschlagenes Geld gehen würde, dass Michaela seine Mutter, die Freundin, angreifen und mit der Flasche niederschlagen würde. Also kann sein, muss aber nicht der Fall sein. Aber für mich zeigte es doch, dass es ein junger Mann ist, der rigoros ja, mit der Gesundheit, mit dem Leben anderer umgeht. Es ist ihm egal. Er schlägt die zusammen, wenn es darum geht, seine Interessen durchzusetzen und Macht und Stärke zu zeigen. Und es ist ja auch etwas von den anderen erniedrigen, wenn ich ihn denn so malträtiere. Das wird dann ja später deutlich, dass dann dem Opfer der Freundin seiner Mutter die Haare geschoren werden. Das ist ja etwas Entwürdigendes, etwas Depersonifizierendes. Also die Frau als solche wird ja entstellt, sie wird degradiert. Und das scheint ihm Freude gemacht zu haben.
Ja, und Freude an der Tat hatte nicht nur Pascal W., sondern anscheinend auch seine Mutter, Michaela W. Doch sie wollte eigentlich gar nichts mit der Tat zu tun haben. Ich habe nichts gemacht, sagte sie immer wieder, als sie einem RTL-Reporterteam Tage nach der Tat weismachen wollte, dass ihr Sohn für alles zuständig ist. Ihr Sohn hatte die Intention, den Anstoß gegeben, sie habe ihn davon abhalten wollen. Kurz nach Ausstrahlung des Interviews wurde auch Michaela W. festgenommen. Sie soll eine der Haupttäterinnen der Tat gewesen sein. Herr Petermann, wie schätzen Sie denn das Verhalten der Mutter ein? Erst zu sagen, ich habe doch gar nichts damit zu tun, dann bin ich auf einmal eine der Hauptbeteiligten, eine Haupttäterin und wenn ich es schon nicht gewesen bin, dann schiebe ich doch die Schuld, die ich verlagern kann, auf meinen Sohn. Warum macht sie das, Herr Petermann?
Es ist schon ungewöhnlich, dass sich Michaela W. an einen Fernsehsender, an ein Fernsehteam wendet und berichtet, dass ihre beste Freundin umgebracht worden sei durch ihren Sohn und dass sie selbst Angst vor ihm habe. Und man muss natürlich hinterfragen, warum tut sie das? Warum belastet sie den Sohn? Und spontan fällt mir ein, naja, sie selbst weiß um ihre Tatbeteiligung, will aber nicht bestraft werden. Deswegen macht sie Schuldverlagerung. Etwas, was ich häufiger beobachtet habe, wenn man einem Opfer Mitschuld gibt, dann kann es sein, dass man sagt, würde es sich nicht so verhalten haben, dann kommt es nicht zur Tat. Ich habe ja selbst gar nichts getan, obwohl ich dann die Bedingungen auch mitgesetzt habe. Andererseits ist es natürlich ungewöhnlich, dass sie ihren Sohn belastet und nicht die anderen beiden Mittäter. Diese Entscheidung hätte sie ja auch treffen können, dass sie ihren Sohn aus der Sache heraushalten möchte. Und möglicherweise ist es tatsächlich so, dass sie auch Angst vor ihm hat, dass sie von ihm geschlagen, malträtiert wurde. Und das soll in Zukunft nicht mehr wieder geschehen.
Danke für die Einschätzung, Herr Petermann. Also Schuldverlagerung, die Möglichkeit, die anderen beiden Beteiligten, Kevin G. und Felix M., zu belasten, bestand auch. Doch es war der eigene Sohn, der von der Mutter nicht geschützt, sondern er noch mehr verdächtigt, beschuldigt wurde. Und jetzt wollen wir nochmal den Dreh machen. Die Tat an sich, Herr Petermann, ist ja schon wirklich an Brutalität kaum zu überbieten. Wie kam es oder wie ist es denn zu so einer gruppendynamischen Eskalation an diesem Abend gekommen? Schätzen Sie das doch mal für uns ein, bitte.
Es wird geschlagen mit einer Flasche. Es wird später getreten. Dem Opfer werden die Haare geschoren, also kahlköpfig. Dann gibt es das Waterboarding, also das Simulieren des Ertrinkens. Dann werden dem Opfer mit einem Fleischklopfer die Finger, die Hände gebrochen. Und dann wird auch noch mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen. Das sind alles Handlungen, die mich an Sadismus erinnern. Und zwar will der Täter sich an den Reaktionen des Opfers erfreuen. Er wartet quasi darauf. Er kann das ja einschätzen, was passiert, dass das Opfer um Hilfe ruft, dass es vor Angst sich vielleicht einlässt, dass es Schmerzen hat, dass es bittet, man möge aufhören. Aber das ist etwas, was für den Täter wichtig gewesen ist. Und ich denke mal, dass das nach und nach sich gesteigert hat.
Und es hat sich letztendlich so weit gesteigert, bis der Tod von Bianca F. eingetreten ist. Herr Petermann, wir haben jetzt die Tat in mehreren Stücken eingeordnet. Die gruppendynamische Eskalation, die Brutalität und die Intention von Pascal W. sowie das Verhalten seiner Mutter Michaela W. Zum Abschluss nochmal, Sie hatten es vorhin angedeutet, Pascal W. als Minderjähriger hatte eine Machtposition oder glaubte diese zu haben und hat sie derart ausgenutzt. Wie hat das denn die Tat an sich affektiert? Und nochmal abschließend, mit dieser Machtposition oder dieser Machtdemonstration von Pascal W., was wollte er denn da eigentlich nochmal genau mit ausdrücken, Herr Petermann?
Also, der 16-Jährige als Haupttäter, der wollte sicherlich imponieren, was er alles kann, wie toll er das alles auf die Reihe kriegt und hofft natürlich, dass die anderen ihn genauso sehen, wie er sich sieht, als omnipotent, als allmächtig, und er kann bestimmen, was mit der Frau geschieht oder eben halt, was er nicht mehr macht. Und er nimmt auch sicherlich den Tod der Freundin seiner Mutter mit in Kauf. Also es geht um seine Macht und es geht darum, dass die anderen ihn in dieser Rolle so sehen, sich nicht trauen, gegenzuhalten, ihn davon abzuhalten. Möglicherweise haben sie ihn auch angefeuert, Weiteres zu tun. Das ist eigentlich unklar geblieben. Aber man hat sich letztendlich das alles angeschaut. Und der 16-Jährige, der Pascal, denke ich, der hat es genossen, dass er das vor Publikum machen kann. Das wird ihm wichtig gewesen sein.
Ja, dann bedanke ich mich für das Gespräch und Ihre Einschätzung, Herr Petermann. Und Publikum haben die vier Täter jetzt in einem anderen Maß. Ich habe nachgefragt, Stand jetzt sind alle vier Täter, darunter Michaela W. und ihr Sohn Pascal W. als Haupttäter sowie Felix M. und Kevin G. noch in Haft. Sie verbüßen ihre Strafe. Das hat mir Frank Baumgarten, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Magdeburg, mitgeteilt.
Ja, vielen Dank an dich. Ein sehr spannender Fall für unsere Reihe Verbrechen in Mitteldeutschland. Und genauso spannend geht es in der nächsten Woche weiter. Da gehen wir nämlich in den äußersten Süden nach Sachsen-Anhalt und darüber hinaus. Wir gehen nämlich nach Zeitz und beschäftigen uns damit, was 2014 dazu geführt hat, dass aus einem Schweißer ein Krieger des IS wurde. Bis dahin wünsche ich Ihnen trotzdem eine schöne Woche. Bleiben Sie gesund. Bis bald, Ihr Stefan W. Westphal.
Und Sebastian Möbius, Volontär der Mitteldeutschen Zeitung.
Tschüss.
Tschüss.